Die Gesellschaft lernte zu dieser Zeit rasend schnell dazu. Auf einmal hörte und las man Begriffe wie weiß, people of color und schwarz in etablierten Medien, wo es noch ein paar Jahre zuvor hieß, man könne diese Wörter nicht verwenden, weil die Menschen nicht wüssten, was gemeint sei. Ebenso passierte es immer weniger, dass Rassismus mit den Begriffen Ausländerfeindlichkeit oder Fremdenfeindlichkeit umschrieben wurde. Der rassismuskritische Diskurs stieß Veränderungen in Unternehmensstrukturen, Berichterstattung, Sprache, Straßennamen, Museumsausstellungen, Literaturprogramm, Schulunterricht und vielem mehr an. Doch es dauerte nicht allzu lange, bis die anfängliche Begeisterung für Antirassismus kippte, denn natürlich waren nicht alle glücklich mit den Veränderungen, die die Bewegung mit sich brachte. Nach wie vor gilt der Satz, für Privilegierte fühlt sich Gleichberechtigung wie Unterdrückung an. Die Diskussion drehte sich. Ein Jahr nach George Floyd schienen alle nur noch über ein Wort zu sprechen: Identitätspolitik. Nichts Geringeres als die Demokratie würden Bücher wie meines gefährden, hieß es von KritikerInnen. Es führe ja schließlich zur Spaltung, Menschen in Hautfarben einzuteilen. Wenn ich das hörte, fragte ich mich, ob sich irgendjemand noch an die letzten 500 Jahre erinnern konnte. Es wurde so getan, als ob rassismuskritische Stimmen sich das Konzept von Rassismus selbst ausgedacht hätten, aus purer Lust daran, weiße Leute zu verunsichern. Die Diskussionen über Identitätspolitik machten mir klar, dass viele Menschen wirklich dachten, jegliche gesellschaftliche Ungleichheit ließe sich am besten lösen, indem man sie einfach ignorierte. 5 Jahre nach Erscheinen dieses Buchs kann man leider nicht behaupten, dass die rassismuskritische Bewegung der letzten Jahre den Rechtsruck zurückgedrängt hätte. Die AfD fährt Höchstwerte ein, insbesondere in Ostdeutschland. Ich möchte gar nicht wissen, wie viele Bücher veröffentlicht werden, die erklären, warum Wokeness Schuld an allem Schlechten in unserer Gesellschaft ist. Das Unbehagen wächst, doch viele bleiben still, weil sie nicht mehr wissen, was sie noch sagen sollen. Auch ich spreche und schreibe heute mit viel größerer Vorsicht. Ich wünschte, es wäre nicht so, aber es ist verunsichernd, ständig gesagt zu bekommen, ich sei mitschuldig am Rechtsruck, weil ich es gewagt hatte, über Rassismus zu sprechen, dass die rechten Kräfte nicht so erstarkt wären, hätten Menschen wie ich einfach die Klappe gehalten. Diese Annahme ist eine gefährliche Verharmlosung des Problems. Was würde es über die Gesellschaft aussagen? Dass sie immer öfter rechts wählt, die Rechte von Frauen, Queers und Schutzsuchenden mit Füßen tritt, nur weil ihr die Ansichten in einem Buch nicht gefallen. Und ich soll zu sensibel sein? Wie gesagt, wir vergessen gerne, dass es schon vor den Black Lives Matter-Protesten von 2020 ein Problem gab. Vor 5 Jahren fing nicht alles an. Und ohne die Menschen, die dem Rechtsruck etwas entgegensetzen, würde er heute noch stärkere Zugewinne verzeichnen. Konflikte verschwinden nicht, indem man sie ignoriert. Ich glaube immer noch an Audre Lordes Worte, dass Schweigen uns nicht schützen wird. Alles, was Schweigen zur Bedingung seines Überlebens macht, ist dem Untergang geweiht. Man kann versuchen, Worte und Wahrheiten tief in den unerreichbaren Ecken unserer Köpfe, unserer Herzen zu begraben. Doch irgendwann kommt ein Gefühl auf. Und es wird blühen. Immer wieder.